Herzlich willkommen zu Im Wesentlichen keine Beanstandung, dein Podcast zum Thema Wirtschaftsprüfung. Mein Name ist Urs.
Und mein Name ist Tobi.
Zusammen haben wir über 20 Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel und wir geben dir einen Einblick in den Alltag, den Beruf und die Aufgaben von Wirtschaftsprüfern.
Ob du dich als Student für den Beruf interessierst oder ob du dich als Einsteiger besser für deine Arbeit vorbereiten willst, bei uns bekommst du praxisnahe Do's and Don'ts für deine Zukunft. Hier bleibt keine Erbse ungezählt.
Hi Tobi.
Hi Urs.
Na, wie geht's dir?
Gut.
Long time no see.
Das stimmt.
Man hört es auch ein bisschen an meiner Stimme, es ist relativ früh für mich.
Ja,
es
wir
ist
müssen
9:30 Uhr.
Ich glaube, so früh haben wir noch nie einen Podcast aufgenommen. Nee, ich glaube, die frische Aufstehstimme von Urs genau. Und Tobi.
Man müsste jetzt meinen, wir sind topfit, aber eigentlich wollte ich dir fragen, wie du die Hitzewelle überstanden hast die letzten 2 Wochen.
Ja, jetzt kühlt es ja ein bisschen wieder ab. Wir haben ja im Büro zumindest eine mobile Klimaanlage und sind so ein bisschen im Souterrain. Das heißt, es wird nicht ganz so heiß wie in anderen Büros und Gebäuden vielleicht, aber...
Der eine oder andere hat schon gesagt, es ist dein Lieblingsort im Büro.
Das Büro ist immer mein Lieblingsort.
Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Naja, ich dachte mir jetzt nach dieser extremen Hitzewelle und unserem kläglichen Scheitern der kontinuierlichen Aufnahme der Podcast-Folge. Ja, also Tobi und ich nehmen uns ja jedes Jahr was vor. Mhm. Ja, eigentlich immer so um die Jahreswende. Und meistens, wenn wir so ein Feedback machen oder so ein Recap von dem Jahr, sagen wir, ach, nächstes Jahr müssen wir so ein bisschen verlässlicher die Folgen aufnehmen. Das hält meistens 2 Monate die Motivation. Dann
ja, Motivation ist da, aber es ist halt irgendwie...
Busy Season und jetzt wirklich schwierig. Die Ausrede in Stuttgart, das war brütend heiß. Ja.
Nur in Stuttgart.
Selbst ich bin mal in kurzer Hose ins Büro gegangen. Das ist echt eine Ausnahme. Aber
das verraten, das ist so unseriös.
Das stimmt, man sieht es ja auch nicht. Gell? Das ist ja der Vorteil. Es ist echt unerträglich warm gewesen. Deswegen heute eine ganz tolle Folge, weil wir uns gedacht haben, diese Hitze sorgt ja dazu, dass man so ein bisschen matschbirnig wird. Mhm. Und wir wollen natürlich nicht matschbirnig sein, sondern wir wollen ja wieder unser Wissen hier wieder auffrischen. Ja, das ist ja auch immer Vorteil dieser Podcast-Folgen. Ja. Und haben mal die ein oder andere Hörerfrage aufgenommen, die in den Bereich ging, was für Verlautbarung gibt es dann? Was für, ich sag mal, Gesetze oder erweiterte Dokumente gibt es, die man im Rahmen einer Abschlussprüfung nutzen soll? Tobi, du musst dich noch lautlos machen.
Offensichtlich.
Mhm. Früher gab es so eine Stricheliste. Bei 5 Strichen gibt es einen Kuchen. Schwarzwälder Kirschtorte.
5 Striche in einer Podcast-Folge.
Übrigens, wer uns bestechen will, wir sind leicht bestechlich mit Schwarzwälder Kirschtorte.
Ja.
Das ist auch einmal offiziell gesagt. Genau, wollten wir uns einfach mal anschauen, was für Verlautbarungen gibt es denn und wie hängt denn das alles so ein bisschen miteinander zusammen? Jetzt steht auch wieder das WP-Examen an. Ich glaube, das schadet dann auch nicht, wenn man da noch einen kleinen Refresher bekommt. Und natürlich die geheimen Insights, was haben wir für unser WP-Examen denn detaillierter angeschaut und was nicht?
Haben wir was gar nicht angeschaut?
Na, weiß nicht. Nein, natürlich nicht. Ihr werdet ziemlich schnell feststellen, wo wir unsere Lücken gesetzt haben, ja, als wir gelernt haben. Naja gut, Tobi.
Ja, ich finde das spannend, weil ehrlich gesagt, natürlich wussten wir irgendwie, es gibt Prüfungsstandards und alles, aber so richtig damit auseinandergesetzt habe ich mich auch erst im WP-Examen, muss ich irgendwie gestehen. Und sonst hat man vielleicht in Einzelfällen mal recherchiert. Aber das ist eigentlich so viel Wissen, das in vielen Problemen weiterhilft, manchmal auch ein bisschen schwammig weiterhilft, muss man zugeben. Ja, so ist es halt mit allgemeinen Regelungen und Standards. Aber ich denke, es hilft einfach mal, gerade auch, wenn man zum Berufseinstieg oder dann Richtung WP-Examen denkt, einen Überblick zu bekommen. Ja, und die einzelnen Standards müssen wir gar nicht so groß reingehen. Ich meine, die ISA und die Prüfungsstandards haben wir uns ja in vielen Folgen auch schon angeguckt. Aber da gibt es ja noch viel, viel mehr.
Ja, bevor wir in die Standards gehen, das Allerwichtigste, oder in irgendwelche anderen Sachen, das Allerwichtigste, was immer vorausgestellt wird, ist natürlich das Gesetz.
So ist es.
Das dürfen wir nicht vergessen, bevor wir jetzt gleich in die Detail freigehen und das dann tatsächlich noch vergessen. Also HGB und alle anderen gesetzlichen Regelungen, WPO, die Berufssatzung der Wirtschaftsprüfer.
Die IFRS.
All das, was zusammenhängt, das hat natürlich immer Vorrang. Alles andere ist ergänzend zu sehen, beziehungsweise konkretisierend. Ja? Zum Beispiel bei den ISA gibt es einen Verweis im 315e HGB. Tobi, ich
kann gut sein, ja.
Ich glaube, es war mal eh. Da hinten steht ein Gesetz, ja, müssen wir mal nachgucken. Da gibt es einen Verweis auf die ISAs, wobei die natürlich endorsed sein müssen nach dieser Regelung. Aber da findet man jetzt zum Beispiel nichts zu den Prüfungsstandards selbst. Also im HGB wird jetzt nicht drin stehen, wie der risikoorientierte Prüfungsansatz funktioniert, sondern das gibt halt so das Rahmenwerk und dann geht man in die spezifischen Regelungen rein.
Und trotzdem habe ich als WP natürlich ein Problem, wenn ich jetzt eine Prüfung unter Nichtbeachtung der ISA durchführe, ja, auch wenn es vielleicht kein Gesetz ist in dem Sinne, ja, dann habe ich mit Sicherheit eine schwere Argumentationslage, wenn ich jetzt in ein Peer Review zum Beispiel gehe und mich halt überhaupt nicht an die ISA gehalten habe oder sag, interessiert mich nicht.
Vor allem, wenn ich mich nicht dran gehalten habe, aber im Bestellungsvermerk steht, dass ich sie angewendet habe. Das sowieso. Ist natürlich das dann ist der natürlich Worst Case. Worst Case, ja. Ja. Oder wenn ich sogar noch ein Bestätigungsvermerk finde. Man sieht es immer mal wieder im Unternehmensregister. Vorsicht, also 2017 hat sich der Bestätigungsvermerk geändert. Wenn man noch den alten verwendet, könnte man den mal aktualisieren.
Vielleicht muss man einen Begriff auch nochmal voranstellen, über den wir jetzt noch gar nicht geredet haben, den man seit einigen Jahren, eigentlich seit es die ISA.de gibt und die Einführung, ist der Begriff der GOA, der Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung. Das ist so ein bisschen der Überbegriff, der eigentlich die Anforderungen zusammenfasst, der einmal sagt, es gibt da irgendwie gesetzliche Anforderungen, es gibt die Beachtung der ISA.de, die eben entsprechend endorsed sind. Und das alles zusammen wird dann unter den Grundsätzen ordnungsgemäßer Abschlussprüfung, GOA, durchgeführt und benannt. Und den Begriff findet ihr dann zum Beispiel auch in den Prüfungsberichten, ihr findet ihn in den Auftragsbestätigungsschreiben und so weiter. Also wenn der euch da begegnet, dann müsst ihr immer wissen, das sind irgendwie die gesetzlichen Bestimmungen plus eben noch die Prüfungsstandards und ISA.de's, die da dazukommen.
Ja.
Genau, hat man einen Begriff gebraucht, weil es halt doch immer mehr ISA, es gibt die ISA.de, es gibt die IDWPS, es gibt das Gesetz. Irgendeinen Überbegriff hat man halt auch ein bisschen gebraucht.
Genau, und zur Vollständigkeit kann man auch noch sagen, es gibt ja auch noch andere Berufsverbände als das IDW, die ja, haben dann auch noch Veröffentlichungen und Publikationen oder andere Gremien. Wir würden uns jetzt hier im ersten Schritt auf diese Grundsätze der ordnungsmäßige oder gemäße Abschlussprüfung, ich weiß gar nicht.
GOA.
Genau, wir würden uns auf die GOA konzentrieren, die vom IDW kodifiziert sind. Das heißt, gerade deren Verlautbarungen, Anpassungen etc. mal ein bisschen detaillierter besprechen.
Ja.
Gerade weil sie im WP-Examen natürlich die allerhöchste Relevanz haben.
So ist.
Okay, Tobi. Gut.
Ja, dann haben wir jetzt als nächste Unterkategorie sozusagen einmal bindende IDW-Verlautbarungen, die es da irgendwie gibt. Und es gibt die empfehlenden IDW-Verlautbarungen. Es gibt ja auch noch hilfestellende IDW-Verlautbarungen. Gucken wir mal, wie weit wir kommen in der Folge heute. Aber da sieht man schon, es gibt irgendwie so eine Rangfolge, wie wichtig die einzelnen sind. Im Schwerpunkt werden wir jetzt natürlich erstmal auf die bindenden IDW-Verlautbarungen eingehen, also die, wo man sich auch wirklich dann irgendwie dran halten sollte, wenn man danach prüft. Und ja, da steigen wir doch einfach mal mit den ISA.de ein. Was sind denn die ISA.de?
Das sind die internationalen Prüfungsstandards, angepasst auf die deutschen Erfordernisse. Mhm. Du weißt, ich stehe gerade im Kontakt mit ein paar österreichischen Kollegen von uns. Die schütteln immer den Kopf und fragen sich, warum haben wir überhaupt deutsche Anpassungen? Also die Österreicher setzen es einfach 1:1 um. Ich erkenne auch den gewissen Charme, ehrlicherweise, weil diese DE-Anpassungen meistens, ehrlicherweise, sind sie konkretisierend. Das heißt, es wird nicht rausgestrichen, sondern wird dann halt weiter vertieft an gewissen Stellen. Natürlich sehr viel Zeit verbrauchen und ja, natürlich dann auch bei dem Release dann beachtet werden müssen. Und der Sinn der ISA ist ja wie bei den IFS, dass eine gewisse Vergleichbarkeit da ist. Mhm. Deswegen ist es auch nicht einschränkend, sondern eigentlich immer erweitern. Genau, also ISAs sind die internationalen Prüfungsstandards. Die ISA.de sind die internationalen Prüfungsstandards angepasst auf die deutsche oder angepasst um deutsche Besonderheiten.
Ja.
Ich glaube, ganz klassischerweise fällt da das Thema Bankbestätigung drunter.
Auch, es gibt ein paar ISAs, oder wo es wahrscheinlich sogar am größten auffällt, kommen wir nachher dazu, es gibt ja immer noch die IDWPS an einigen Stellen, wo ISAs dann ersetzt wurden. Also zum Beispiel beim Thema Going Concern haben wir immer noch einen eigenen IDWPS und der ISA selber ist da gar nicht der erste Relevante, sondern wir haben da eigene Regelungen. Und so gibt es dann aber eben, ja, wie du sagst, bei den Bankbestätigungen, Erweiterungen, es gibt einzelne Klarstellungen einfach, wo wir was tun müssen. Das sind dann die Ergänzungen der DE in den ISA.
Okay. Habe du was gelernt. Bei Going Concern war es mir jetzt gar nicht so klar, dass wir dann einen Prüfungsstandard haben.
Ich prüfe nachher nochmal, aber muss so sein.
Okay. Aber ich weiß, dass es bald einen neuen ISA gibt zu den Going Concern Prämissen und einen neuen Fraud ISA.
So ist es. Das ist absolut.
Aber das ist jetzt komplett anders. Okay. ISA.
Genau. Und das ist natürlich, ich meine, da müssen wir jetzt, das ist jetzt der Elefant im Raum, das ist natürlich das zentrale Thema, das euch bei der Prüfung interessieren sollte, ja, wo ihr natürlich reinschauen könnt, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, ihr habt Bankbestätigungen oder Debitorensaldenbestätigungen ausgewählt und ihr wisst jetzt irgendwie, weil ein Rückläufer irgendwie komisch ist, nicht, wie ihr damit umgehen sollt. Ja, ihr könnt natürlich das Team fragen, eure Kollegen, aber insbesondere könnt ihr natürlich auch mal in die Prüfungsstandards reinschauen und einfach mal schauen, was steht denn dazu da. Und hilft mir da vielleicht sogar irgendwas weiter. Ja, da gibt es auch oft dann in den Prüfungsstandards, in den ISAs, hinten Anlagen, wo einzelne Beispiele, Formulierungsbeispiele auch manchmal drin sind oder konkrete Sachverhalte nochmal erläutert werden. Also da kann man auf jeden Fall immer mal reinschauen und kann einfach mal sein konkretes Anliegen adressieren.
Okay.
Genau. Wenn wir jetzt auf die WP-Vorbereitung eingehen, ich glaube, die Frage stellt sich auch nicht. Das ist natürlich das Wesentliche, was ihr im Prüfungswesen irgendwie mitlernen müsst für das Modul. Heißt nicht, dass ihr alle Prüfungsstandards können müsst. Das ist mit Sicherheit nicht das, was wir empfehlen würden. Wir haben ja auch mal eine Folge gemacht, wie wir uns vorbereitet haben auf das Prüfungswesen-Modul und auf Steuern damals, aber jetzt in dem Fall Prüfungswesen. Also ich persönlich habe es natürlich so gemacht, dass ich mir die Klassiker ein bisschen rausgesucht habe. Ja, den risikoorientierten Prüfungsansatz sollte man einmal durchlaufen können. Man sollte irgendwie wissen, was Drittbestätigungen sind, was Prüfungsnachweise sind. Ja, das ganze Thema IT-Risiken ist natürlich ein großes, das jetzt irgendwie in die ganzen ISAs mit eingeflossen ist. Da sollte man sich auskennen. Und dann die ganzen, ja, was halt aktuell ist gerade, ja. Wenn jetzt in letzter Zeit der ISA 600 Revised rausgekommen ist zur Konzernabschlussprüfung, dann ist sowas natürlich immer hochaktuell. Meistens braucht es dann 2 Jahre, bis es dann auch mal in die Aufgaben mit einfließt. Kann aber natürlich auch mal schneller gehen. Ja, also so würde ich, bin ich auch damals vorgegangen, einfach Klassiker raussuchen und dann aktuelle Themen, die sich gerade geändert haben. Und ob ich dann weiß, wie irgendein energiewirtschaftliches irgendwas geprüft wird, das ist jetzt wahrscheinlich fürs WP-Examen nicht das Relevanteste. Fingers crossed, dass es dann in dem Moment nicht drankommt. Ich glaube, das erklärt sich auch von selbst so ein bisschen.
Genau. Also wichtig ist immer, das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, dass man den Kreis schließt, dass man versteht von Auftragsannahme bis zur Berichterstattung, dass man die komplette Prüfung durchdeklinieren kann anhand der ISAs. Nicht wirklich auf Textziffer genau, sondern einfach die komplette Systematik verstanden hat. Wie knüpfen die aneinander an? Wo gibt es die Querverweise? Mir hat immer so ein Mindmap geholfen, dass man gesagt hat, okay, die Annahme ist einfach irgendwas im 200er Bereich und es geht dann durch eben bis 400, 450 und dann habe ich mir eben so aufgezeigt, okay, an der Stelle kommt dann eben die Drittbestätigung rein, an der Stelle sind aussagebezogene analytische Prüfungshandlungen vielleicht relevant, dort eher Risikoidentifikationssachen, also dass man sich eben überlegt, wie hängt das alles miteinander zusammen und man kann den Kreis schließen, weil wenn man den Kreis einmal geschlossen hat, ist es eigentlich, die Abschlussprüfung ist das komplizierteste. Wenn ich dann an andere Prüfungsaufträge denke, also stellen wir uns mal vollkommen eine prüferische Durchsicht, da muss ich nur wissen, wo kann ich abspecken, auf gut Deutsch. Ja? Und dann, oder wenn ich mir diese Reihe mit dem Prüfung Compliance Management System, was ist das?
Ich 89, glaube ich, oder sowas. 80er.
Ich glaube, 80 Software, oder?
Ja, so die
Region. Ja, aber diese genau. Prüfung von, also diese Besonderheiten von diesen Prüfungen, ja. Das sind eigentlich auch Abschlussprüfungen, aber auf ein besonderes Objekt bezogen. Ja, aber wenn man verstanden hat, wie die Abschlussprüfung funktioniert, dann kann man die 1:1 adjustieren. Ja. Und ich brauche die Dinge nicht auswendig lernen, weil das bringt mir dann im Zweifelsfall auch gar nichts. Guck mal kurz nach, welche das sind, Tobi.
Also es sind IDWPS auf jeden Fall.
Ja, das
ich meine,
auf jeden Fall.
Nämlich, weil das wir ist wieder eine
gelernt.
Deutsche Besonderheit.
89.
Ja. 89, okay, ja. Gut, kann gut sein. Ich meine, da gibt's ja auch ganz zu KI-Systemen und alles, also ja. Da zu jedem System. Und du hast absolut recht, es läuft im Grunde immer gleich ab. Ich muss mir überlegen, ich habe ein anderes Objekt, das ich prüfe.
Ja.
Ja, das heißt, mein IKS-Würfel, der immer beschrieben wird mit den unterschiedlichen Elementen, sieht ein bisschen anders aus. Den muss ich vielleicht pro, wenn ich es unbedingt will, können. Ja, wenn ich dann das Objekt gut beschreiben können will.
Diesen Koso-Würfel.
Der Koso-Würfel mit Risiko, Umfeld und wie auch immer. Ich weiß natürlich alle noch auswendig.
Ja, natürlich.
Kleiner Tipp, da kann man sich schön Merksätze mit den Anfangsbuchstaben melden, dann merken, dann kann man die vielleicht auch sogar und dann ist man wirklich gut vorbereitet.
Kennst du die noch?
Nein.
Okay.
Ja.
Ja, klar. Jeden Tag
brauche ich das. Aber tatsächlich, also wenn man sich die mal anschaut, daneben legt, das ist im Grunde der gleiche Aufbau und wenn man dann mal in der Lösung der Aufgabe vielleicht beim einen oder anderen Begriff nicht 100% sauber ist, ich glaube, das ist dann zu verzeihen.
Das ist egal, ja. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch einer der größten Punkte, warum sich Leute schwer tun fürs WP-Examen. Weil sie denken, sie müssen alles bis ins letzte Detail wissen. Meines Erachtens und auch mit den Leuten, mit denen ich spreche, die das WP-Examen absolviert haben, meistens auch bestanden haben, die haben auch auf diese Systematik den Fokus gelegt und nicht auf die Einzelregelung. Weil wir kommen ja jetzt ja gleich noch, wir reden schon 14 Minuten allein über die gesetzlichen und die ISA-Anforderungen. Wir kommen jetzt ja gleich noch auf diese ganzen Sonderthemen, ja, die ergänzenden Hinweise. Da muss man halt ein bisschen aufpassen. Aber weil wir jetzt gerade das Thema haben, würde ich es noch kurz fassen und zwar die Abgrenzung zwischen ISA.de und IDWPS. Ich meine, für die Leute, die jetzt hier zuhören und ins WP-Examen gehen, für die ist das schon relativ klar. Wir also ich und Tobi, du auch noch, oder?
Ja, ja, ja.
Für uns waren die PS relevant, also es gab schon die ISA.
Kann ich gleich einen Funfact dazu erzählen, okay. Aber okay.
Bin mal gespannt. für mich waren noch die Prüfungsstandards relevant. Ich habe weitestgehend nur Prüfungsstandards gelernt und dann die Ergänzung durch die ISA. Mhm. Ja. Jetzt hat sich das komplett umgedreht und die Prüfungsstandards wurden ersetzt durch ISAs. Da gibt es schöne Tabellen, wo man das nachlesen kann, welche ersetzt wurden. Aber, und die Frage kriegen wir immer wieder, es gibt noch weiterhin Prüfungsstandards, die eine Relevanz haben, insbesondere zum Thema Prüfungsbericht ja, und Bestätigungsvermerke. Da haben wir gesonderte Vorschriften und gesonderte Prüfungsstandards, die man dann anwenden muss. Oder für irgendwelche Sonderaufträge, die natürlich die internationalen Prüfungsstandards nicht kennen.
Ja. Macht es natürlich gefährlich, wenn man die einschlägigen Portale guckt, die noch alles auflisten. Aber da gibt es, wie du sagst, schöne Übersichten, was ist noch relevant, was nicht. Auch die Lehrgangsanbieter haben dann natürlich auch entsprechend dann aussortiert und sortiert, was noch relevant ist. Den Funfact, den ich dazu hatte, ja, also die ISA.de waren bei mir damals auch noch nicht relevant, aber standen kurz davor. Ich glaube, jetzt muss ich zurückdenken, sind sie ein Jahr oder zwei Jahre später dann...
Es wurde dann nochmal verschoben, oder?
Ja,
wegen Corona oder sowas.
Das war halt immer verschoben. Ich glaube, das war noch vor... egal. Vor oder nach Corona, ich weiß
die
nicht.
Hitze, Tobi,
auf jeden Fall,
Hitze.
Es wird verschoben. Du hast recht. Auf jeden Fall war die heiße Diskussion in meiner Prüfungsvorbereitung dann, ob man jetzt zu jedem IDW-PS dann auch schon die Nummer des ISAs dazu lernen können muss. Mhm. Weil es könnte ja sein, dass eine Aufgabe dann kommt, wo man sowas dann beides nennen muss. Mhm. Wo ich schon immer dachte, also weiß ich nicht, gefühlt ist es schon nicht wichtig, dass du die richtige IDWPS-Nummer überhaupt in der Aufgabe genannt hast, solange der Inhalt richtig ist. Also das war dann was, wo ich ganz klar gesagt habe, ja, wenn andere das lernen wollen, können sie es tun.
Viel Spaß damit.
Ja, ich habe es nicht getan. Dafür habe ich dann den Bestätigungsvermerk auswendig gelernt, was er den runterschreiben muss. Also manchmal dreht man dann auch ein bisschen durch in so einer Prüfungsvorbereitung.
Ja, das habe ich nicht. Deswegen, also aber sich nie beeinflussen lassen.
Ich kann sagen, ich konnte eine Woche lang den Bestätigungsvermerk auswendig runterschreiben.
Ja, also Tobi Schmiss, der Bestätigungsvermerk.
Jetzt nicht mehr.
Gut, also das sind die Bindenden. Also gerade ISA.de, IDW.PS. Dann gibt es natürlich noch...
Ja.
Weitere Binde, auf die wir eingehen, ich würde mal ISA 5000, das sind insbesondere die zu den Nachhaltigkeitsprüfungsgebieten, Prüfungsobjekte, ja. Schieben wir mal raus, oder ich glaube, die haben jetzt hier nicht so eine große Relevanz, ich weiß es auch gar nicht, wie fürs WPX, man muss aber nur wissen, es gibt den ISA 5000, der sehr übergeordnet ist, es gibt zwei verschiedene Arten von Prüfungen, das muss man auch wissen, mit hinreichender oder mit begrenzter Prüfungssicherheit, eins von beidem, je nachdem muss ich halt mehr tun oder weniger tun,
ja.
Aber so wirklich wenn man den liest, orientiert er sich sehr stark am ISA 315. Das ist auch wieder der risikoorientierte Prüfungssatz.
Was ja sogar nochmal logisch ist, weil der ist ja nochmal ein Level höher und allgemeiner sogar irgendwie. Ja. Von dem her kann der ja gar nichts Neues und anderes präsentieren eigentlich.
So, Tobi, dann kommen wir jetzt langsam in den Bereich, die richtig spannend werden. Wir bleiben in den Bindenden und jetzt gibt es noch ein paar Sonderthemen. Und das war bei uns im WP-Examen immer so. Da heißt der Renner, welchen S lernst du denn?
Welchen S? Oh, jetzt hast du mit dem S. Ich wollte jetzt auf die RSHFA eingehen. Aber ist egal, wir können mit dem S anfangen.
Wir fangen mal mit dem S an, oder?
Ich bin flexibel. Welche S habe ich gelernt? Überraschend wenige, wahrscheinlich.
Ja.
Also, was sind die IDWS? Sind Grundsätze zu gewissen Bilanzierungsthemen, die einfach dargelegt werden. Ja, also da gibt es dann zum Beispiel den IDW S1 mit den Grundsätzen zur Durchführung von Unternehmensbewertung. Da steht eben relativ detailliert drin, wie eine Unternehmensbewertung durchzuführen ist, welche Möglichkeiten es da gibt. Und danach kann man sich dann richten, beziehungsweise wenn man eben ein Gutachten am Ende im Sinne des IDW S1 schreibt, dann muss man sich natürlich auch daran halten, wie es in dem S1 beschrieben ist.
So, ein kurzer Einwurf.
Ja.
Ich war letzte Woche mit einem Prof essen, der bei eConnect Schulungen macht. Und der hat mir gesagt, dass sie einen Fokus auf den neuen S1 legen. Im WP-Examen würde ich euch auch mit ans Herz geben, wenn solche Standards neu erlassen werden oder neu rauskommen. Und der S1 ist wirklich ein relevanter Standard im Berufsstand, weil der wirklich jede WP-Kanzlei setzt sich damit auseinander in irgendeiner Art und Weise, dann sind die höchst relevant meistens für die Prüfung. Das heißt, der neue S1, der 2026, also dieses Jahr neu veröffentlicht wurde, ist wirklich ein Hot Topic aus meiner Sicht und auch aus seiner Sicht. Guckt euch da an, was sich vor allem geändert hat, was hat sich da verändert. Und wenn eine S1-Aufgabe im WP-Examen drankommt, dann ist sie meistens groß.
Dann ist sie groß, ja.
Ja, dann sind es nicht 20 Punkte, sondern es sind meistens dann schon anderthalb Stunden, zwei Stunden.
Da sitzt du ein bisschen dran, ja.
Genau, weil man muss halt bewerten und das zieht sich halt.
Ja, definitiv. Ja, was habe ich mir da sonst? Ich muss mal durchfliegen. Das ganze Thema, was alles irgendwie mit Sanierung, Insolvenz zu tun hat, also ich denke an den S6, damit habe ich mich auf jeden Fall beschäftigt. Ja, das ist dann der Anforderung an Sanierungskonzepte. Das ist immer mal wieder ein beliebtes Thema. Es gibt den S5, der sich mit dem Thema der Bewertung von immaterieller Vermögenswerte beschäftigt. Und wie bin ich sowas angegangen? Ich habe nicht versucht, den ganzen Standard irgendwie dann zu können. Also ich konnte die ISA-DEs bzw. die IDWPS damals noch natürlich viel, viel tiefer. Aber ich wusste zumindest zu jedem der Themen, die ich mir rausgesucht habe, so grob den Aufbau und Schlagworte einfach, die ich adressieren muss. Ja. Und wenn es dann halt darum geht, keine Ahnung, Grundsätze zur Bewertung immaterieller Vermögenswerte, dann stehen da verschiedene Verfahren drin, wie ich gewisse immaterielle Vermögenswerte sinnvoll bewerten kann. Ja, dann sollte ich zumindest mal irgendwie die Begriffe wissen, welche Verfahren da wann sinnvoll sind. Aber ob ich jetzt Textziffer 9 dann noch kann, ja, das ist dann wahrscheinlich nicht das Entscheidende.
Wahrscheinlich nicht. Genau. Und ich glaube, die ganzen S kann man in Kategorien packen.
Ja, das stimmt.
So habe ich die nämlich damals gelernt, wo du gerade drüber gesprochen hast, mir das wieder eingefallen. Also ich habe geschaut, dass ich alle Bewertungs-S, das war der S1, der S5, dann gab es noch irgendwas mit Erbauseinandersetzungen, ich glaube S12 oder sowas. Nee, das Immobilien-Erbauseinandersetzungen, S13, das sind alles inhaltlich ähnliche, die dann aber wiederum den S1 in einer gewissen Art und Weise konkretisieren. Dann gibt es das ganze Thema Insolvenz, S2, S6, S9, S11, S16. Die kann man alle wunderbar zusammenpacken. Und da gibt es noch Erstellungen. Gerade der S7 ist immer mal wieder mit der Bescheinigung dazu. Da gibt es verschiedene Arten der Bescheinigung, die man da erteilen kann. Und ich glaube, jetzt gibt es auch eins in Nachhaltigkeitsberichterstattung, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich glaube, das ist noch ein ES.
Mhm. Ist gibt's? Der ES 107, ich sehe ihn gerade.
107 sind die schon.
Oh. IDW ES 107.
Wahnsinn, warum die jetzt auf 100 wechseln, aber okay. ja, und so die sich da zu kategorisieren, mit der Basis anzufangen. Also der S1 ist halt entscheidend. Und dann die Elemente sich genau anzuschauen, wo unterscheiden sich die Dinger, die reichen dann eigentlich auch. Also wird es nicht jeden Standard wirklich bis ins letzte Detail auswendig lernen.
Nein. Und auch da hatte ich definitiv an der einen oder anderen Stelle Mut zur Lücke. Ja,
auf jeden Fall, das brauchst du.
Soweit, glaube ich, zu den IDWS.
Dann kommt noch die QMS.
Ja, die QMS.
Das sind aber eher übergeordnete
Qualitätsentwicklungen. Wir haben die RSHFAs, weiß ich nicht, die stehen bei mir oben drüber, aber wir können auch erst auf die QMS eingehen.
Achso, ja, ich springe immer weiter runter. mir ist heiß. ich würde kurz die QMS machen, weil die können wir
starten. Okay,
machen
wir kurz die QMS.
Okay, die QMS, genau, die QMS Qualitätsmanagement oder Qualitätsmanagement Standard. Ja. Auch hier, ich glaube wirklich, ich weiß jetzt nicht, ob es letztes Jahr dran kann im WP-Examen, ist aus meiner Sicht immer mal wieder relevant. Ja, der ist jetzt gerade wieder ganz neu. Mhm. Weil wir wechseln von einem Qualitätssicherungssystem auf ein Qualitätsmanagement-System. Und das ist schon auch eine wichtige Änderung. Ja. Auch hier gehen wir wieder mehr risikoorientiert vor. Auch hier gibt es neue Publikationen. Und ist auch immer mal wieder ein beliebtes Thema, was abgefragt wird. Kleiner Hinweis dazu, ohne dass ich jetzt weiß, wo genau die Paragraphen stehen. Aber die Berufssatzung hat da sehr klare Definition, wie so ein System auszusehen hat, die braucht man auch nicht auswendig lernen. Mit der richtigen Logik, die man sich dort zurechtlegt im Kopf, kann man da schon sehr viel draus abschreiben. Ja. Das beste Spickzettel, die Gesetze.
Das stimmt. Also das sind wirklich auch oft dankbare Aufgaben, weil wirklich viel im Gesetz, in den Satzungen, in der WPO drinsteht und so weiter.
Das stimmt. Okay, Tobi, jetzt darfst du zu deinem Lieblingsthema kommen und du darfst auch gleich in den Top 5 RS nennen.
Oh, ich dachte die Top 3. So weit habe ich mich jetzt nicht. Ja, egal. Okay, ja, was sind die? Genau, es gibt die RS. Und die sind nochmal unterteilt in verschiedene Fachausschüsse sozusagen, die sich thematisch dann irgendwie gliedern. Da gibt es zum Beispiel den HFA bzw. FAB. Ich glaube, da ändert sich auch immer mal wieder was. Das ist wahrscheinlich das, wo wir gleich am weitesten drauf eingehen. Das ist der Hauptfachausschuss. FAB weiß ich jetzt gerade gar nicht genau.
Ich glaube, Fachausschuss für Berichterstatter ist das nicht so.
Das aber kann gut sein.
Weiß ich jetzt auch nicht.
Dann gibt es die RS-FIGHT. Das ist dann zum Thema IT, BFA und so weiter. Ich glaube, da wird es dann immer spezieller.
Ich glaube, relevant ist noch der IFA.
IFA, ja.
Das ist alles, was mit Immobilien zu tun hat.
Mhm.
Den habe ich noch gelernt. Der ist dann noch relevant. Boah, weil da gab es jetzt,
glaube ich, nicht gelernt. Okay, stark.
Ja, weil da gab es eine Änderung. Die gibt es jetzt übrigens wieder.
Okay.
Abgrenzung zwischen Instandhaltung und Herstellungskosten. Mhm. Deswegen, das, ich glaube, das war von einem halben, dreiviertel Jahr auch wieder ein heißes das Thema. Sein, ja. Das könnte auch fürs WP-Examen wieder relevant sein.
Aber ich sag mal, sonst ist natürlich HFA, FAB und wahrscheinlich die FIGHT, so die Themen, auf die man sich konzentrieren kann und die auch genug Input geben. Vielleicht einmal kurz die FIGHT, die kann man nämlich schneller abhandeln. da konnte ich glänzen im WP-Examen tatsächlich, weil wir dank dem Master, den ich gemacht habe zur Vorbereitung, noch eine Vorlesung hatte, die sich damit intensiv auseinandergesetzt hat. Das war, glaube ich, die letzte Vorlesung, die wir hatten. Und es kamen riesige Aufgaben im Prüfungswesen dazu dran. Das war, glaube ich, gefühlt so das erste Mal, dass diese FIGHT irgendwo behandelt wurden. Inzwischen ist es, glaube ich, regelmäßiger Gast in den Prüfungswesen-Klausuren. Schaut euch die an. Die beschreiben einfach immer, wie die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, da bin ich mir jetzt, ja, ordnungsgemäßer steht hier, jetzt wissen wir's.
Also Buchführung.
Ja, aber das wird ja, egal, okay.
Ich google mal parallel. Ja, google
mal bitte. Die beschreiben in verschiedenen Situationen, wie die Grundsätze, also die GOB, in IT-Sachverhalten auszulegen sind. Also der FIGHT 1 zum Beispiel beschreibt sehr allgemein, wie beim Einsatz von Informationstechnologie die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ausgelegt werden müssen. Also da gibt es dann einfach auch gewisse Grundsätze, die einzuhalten sind, wie die Daten zum Beispiel aufrufbar, unveränderbar sein müssen und so weiter. Gibt es schöne Buchstaben, die man sich dann wieder in Ketten Viva runtermerken kann.
Viva, ja, sehr gut. Okay, kann ich noch. Seit knapp 10 Jahre steht? Danach. Oh ja, ich würde es wahrscheinlich noch irgendwie hinbekommen.
I steht für Integrität, das ja weiß ich. Aber A für okay.
Authentizität.
Das schon wieder.
Ja, aber ja,
ah, gefährlich sein
müssen. Mit Doppel-A.
Stimmt.
Ist wichtig.
Stimmt. Genau. Und dann der Zweier bis Fünfer sind dann einfach einmal Cloud Computing, der kam bei uns dran. Electronic Commerce, keine Ahnung. Archivierungsverfahren, digitale. Also das ist das. Auch da, wenn man den Einser kann, ehrlich gesagt, dann kann man beim Zweier bis Fünfer, die es gibt, Besonderheiten lernen. Und das ist auch relativ ähnlich immer aufgebaut.
Ja, die wiederholen sich tatsächlich. Ja.
Gut. Und dann die RS-HFA sind tatsächlich ein großer Block, weil da gibt es unglaublich viele.
Bevor du jetzt aber anfängst, ja, würde ich es noch kurz sagen. Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung.
Aber warum heißt das da anders?
Ach, ich weiß auch nicht.
Ich kann mal meine eigene Folge zu machen.
Okay. Da bin ich da leider krank.
Ich glaube, wir haben da was aufgedeckt. Gut. Also die RS-HFA, wirklich ein großer Block und was, wo sich's auch lohnt, mit zu beschäftigen. Aber man muss auch hier wirklich Struktur reinbringen.
Gnadenlos aussortieren.
Ja, gnadenlos. Ich habe mir damals insbesondere das Thema gemerkt, was alles, was mit Rückstellungen zu tun hat. Das ist eigentlich sehr wichtig. Mhm. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich die noch kann. Weil die haben nämlich sehr dankbare Nummern, wie man sich die merken kann.
Wirklich?
Ja. Jetzt bin ich 3, 4, 30, 34, glaube ich, oder sowas.
Ah, ja, ja. Also
3 ist nämlich ATZ, genau. Ja. 4 ist Rohverlust.
Mhm. So, 30 Altversorgungsverpflichtung.
Ja, 34 gibt es denn auch noch?
Ja.
Was ist der?
Für 34 Verbindlichkeit Rückstellung. Ha! Nicht schlecht, der Spiel.
Das ist mein gesamtes Wissen zu den HFA.
Das sind auch deine Top 4, oder?
Das sind meine Top 4. Nein, aber tatsächlich, die konnte ich mir so tatsächlich merken. Ja, die haben irgendwie eine geschickte Nummer. Und die sind wirklich, also guckt euch die an. Ich wurde in der, auch hier Fun Fact, im mündlichen Prüfungswesen-Modul wurde ich eine Stunde lang zum RS-HFA 3, müsste das in dem Fall sein, Altersteilzeitregelung befragt. Und zwar bis ins letzte Detail. Das hat Spaß gemacht.
Aber ich glaube, da gab es auch eine Änderung, oder? Ich glaube, das ist auch bei den HFA wirklich entscheidend. Da wird nicht einfach random was abgefragt, weil meistens die Regeln immer Änderungen oder die werden dann immer schnell angepasst auf die neue Rechtsprechungen und so weiter. Und die Änderungen sind dann wirklich mal interessant. Welche auch immer wieder ein Dauerbrenner ist, ist der HFA 6, also Änderungen von Abschlüssen. Ja. Was sind die Voraussetzungen? Das würde ich auch machen. Aber das wird natürlich sehr, sehr, sehr schnell, sehr kleinteilig. Zum Beispiel Stellungnahme zur Rechnungslegung, Bilanzierung und Bewertung von Pensionsverpflichtungen gegenüber Beamten und deren Hinterbliebenen. Das ist der 23. Ehrlicherweise, den habe ich mir nicht mehr angeschaut. Ich wusste gar nicht, dass es den gibt.
Ich wusste nicht, dass es
den gibt. Genau. Also man sieht auch, das ist einfach so viel und die sind so groß. Besteht die Kunst wirklich, sich auf die Wesentliche zu konzentrieren. Und da die klare Empfehlung, guckt euch an, was hat sich geändert in den letzten 2 Jahren. Die sind dann relevanter als die anderen. Da ist auch viel alter Schotter dabei, in Anführungszeichen.
Ja. Was zum Beispiel auch gibt, ist den RS-HFA 11. Da geht es um Software beim Anwender. Das ist natürlich auch immer hochrelevant, da tut sich auch immer wieder was. Zumindest mal so grob wissen, was gibt's da als Unterscheidungsmerkmal, aber auch nicht bis ins letzte Detail.
Also ja, und ich glaube, was auch spannend ist, das war vor 2 Jahren mal, gerade ich glaube in den 40ern geht es um die Verschmelzung und die Spaltung und so weiter. Also so gesellschaftsrechtliche Wendung, das ist natürlich auch eine dankbare Aufgabe in dem WP-Examen. Zumindest mal verstanden haben, wie funktioniert das. Und wie ich mir das dann gemerkt habe, ist tatsächlich dann so eine Verschmelzung einfach mal durchzubuchen. Mhm. Ja, weil das siehst du ja schon, wie das funktioniert. Drei Fälle, was möglich ist, ja, und dann hat man es ja direkt im Kopf.
Aber auch da, es schadet ja nicht, das zu können, aus dem Gesetz schon, falls genau. da mal eine Aufgabe kommt.
Steht im Umwandlungsgesetz drin. Und
das ist einfach, genau, Konkretisierung des Gesetzes ja. letztendlich, was da so drin steht.
Okay, so Tobi, was sind denn jetzt deine Top 5 HFAs? Die hast du uns noch nicht verraten.
Aber meine Top 5, da musst du aber auch deine Top 5 nachher aber wahrscheinlich ähneln.
Das wird aber
nein, auch. Also ich meine die Top 5, jetzt mal vielleicht auch aus der Praxis gesprochen, dass wir den Bezug mal noch hinkriegen. Wo guckt man am ehesten mal rein? Ich glaube schon in den Thema der Rückstellungen, Drohverlustrückstellungen. Den HFA 6 tatsächlich kann ja. auch schnell sehr den relevant auch in der werden.
Praxis immer
ja.
mal wieder.
Ja, definitiv.
Da ruft typischerweise Mandant an und sagt, ja. oh, ich habe da einen Fehler oder ich möchte verkaufen, kann ich ja. meinen Vorjahresabschluss ändern, weil mein Ergebnis war zu schlecht. Ich habe da noch was gefunden.
Ja.
So, da muss man natürlich
genau, also sein. Da muss man spruchfähig sein. Softwarebilanzierung kommt auch relativ schnell, also gerade in letzter Zeit, wenn dann viele auch vielleicht auf ein SAP S/4HANA umgestellt haben und so weiter, dann kann das relativ schnell auch ins Detail gehen, dann kann man mal in den HFA 11 reingucken. Habe ich jetzt schon 5?
Deine Files fehlen noch, oder?
Die mag ich tatsächlich. Die Files sind, ich meine, in der Praxis eigentlich schon relevant. Jetzt im Alltag beschäftigt man sich nicht mega viel damit, ja, und guckt jetzt nicht so viel rein. Aber ich finde die ziemlich logisch aufgebaut und wenn man sich mal damit ein bisschen beschäftigt und den Grundgedanken auch in die tägliche Prüfung überträgt, wie hat denn mein Mandant seine Infrastruktur, seine IT-Infrastruktur aufgebaut? Sehe ich da vielleicht irgendwelche Risiken in Schnittstellen und so weiter? Wo hat er eigentlich seinen Server stehen? Ja, ist da, keine Ahnung, ist das der Keller, wo es täglich reinregnet? Und hat er vielleicht noch ein Backup und so weiter? Das ist was, wo man einfach ein paar Risiken im Prüfungsalltag natürlich erkennen kann im Zweifel.
Ja.
Gut.
Perfekt.
Jetzt waren es bestimmt 5.
Auf jeden Fall. Ich bin zufrieden für dich.
Danke.
So, dann gehen wir auf die Empfehlenden, oder?
Oh, ja. Und die gibt es auch noch.
Und ein kleiner Hinweis. RS steht nicht für Rechnungslegungsstandard, sondern Stellungnahmen zur Rechnungslegung.
Bestimmt habe ich das jetzt schon nee, falsch
nee, hast du hast immer richtig gesagt, aber ich höre es immer mal wieder falsch. Deswegen noch okay. als
cool.
kleine Klugscheißerei zwischendurch. So. Ja, ich wusste das auch. Ich habe es auch immer falsch gesagt, bis ich mal korrigiert wurde. Also, und jetzt kommen diese nicht bindenden.
Ja,
die Empfehlenden. Oder Empfehlenden, genau. Und was sind die Empfehlenden? Ja, was der Name schon sagt, die sind nicht bindend, aber es wird natürlich dringend oder strengstens empfohlen, die anzuwenden. Mhm. Auch die helfen, die konkretisieren in der Regel, so habe ich mir das immer gemerkt, vor allem Prüfungsstandards, also gerade so ein bisschen Hilfestellung nochmal zu geben, wie habe ich das zu sehen und so. Das ist ein bisschen praxisnah als die Prüfungsstandards selbst. Und die beginnen meistens vorne mit so einer 9 und dann kommt die Nummer, eine dreistellige Nummer, das war der ehemalige Prüfungsstandard dazu. Stimmt, und dann gibt es 1, 2, 3, 4, 5 und das kann sich dann durchnummerieren.
Ja.
Das ist so die normale Schreibweise, glaube ich, oder? Ich weiß gar nicht, wie es mit den ISA ist.
Ach nee, wie es heute ist.
Wahrscheinlich wurden die nie angepasst, könnt ihr mir vorstellen. Und die konkretisieren eh nur die Prüfungsstandards. Ja. Also deswegen wird es so bleiben. Also so ist die Regelung. Also 9 Punkt, dann kommt der Prüfungsstandard, zum Beispiel, keine Ahnung, 970. Und dann kommt Punkt und dann geht's weiter. Hm. Und da gibt's ganz, ganz viele, die in der IDW Live auch immer wieder auftauchen, gerade zum 79er, 36, 37, das ist eine extrem hohe Zahl. Das hat alles mit Energie zu tun. Ehrlicherweise, ich habe mir keinen einzigen davon angeschaut fürs BP-Examen und stand heute immer noch nicht. Nein. Weil das sind so spezifische Sachen, die ändern sich auch jedes Jahr.
Ja, also ich glaube, das gilt generell für die PHs. Ich habe mir da schon vielleicht mal einen Überblick verschafft, ob es irgendwie was gibt, aber also für mich war das jetzt nicht das Relevanteste, ehrlich gesagt, fürs Examen.
Ja.
Guckt euch da in der IDW Live einfach mal an, was sind die letzten, die erschienen sind in den letzten 2 Jahren. Was davon hat nichts mit Energie oder irgendwie Sonderthemen zu tun. Und die kann man sich dann mal angucken vielleicht. Ja. Aber dann ist es, glaube ich, auch gut. Und wahrscheinlich sind die tatsächlich relevanter in der Praxis, wenn ich halt konkret an dem Sachverhalt arbeite. Ja. Es gibt, glaube ich, auch, jetzt weiß ich nicht, ist das ein PH? Wahrscheinlich ist es ein PH. Oder ist das ein anderer zur Stichprobeninventur aus dem Jahre 1998 oder sowas oder 89.
Ja, aber der hat noch. Ja,
ich glaube, das ist kein PH. Aber
nee, ich glaub,
von der Qualität gibt es auch noch einige, die halt inzwischen schon 30 Jahre alt sind oder so.
Ja.
Oder 40. Und aber noch Gültigkeit, an sich noch Gültigkeit haben, aber ja.
Ich glaube, es waren Fachgutachten, oder?
Das kann gut nicht machen.
Weil die sind bis 98 und die haben noch eine andere Regelung oder eine andere Nummer.
Das kann gut sein. Das
ist eine der wenigen Fachgutachten, die wirklich noch eine Relevanz haben.
Mhm.
Genau.
Ja. Also, ich glaube, da wirklich mit Hirn rangehen und
ja,
dann ist auch gut.
Okay, dann kommen wir zu den RH.
Ja.
Das sind Rechnungslegungshinweise. Mhm. Auch da gilt, weniger ist mehr.
Ja.
Das sind Konkretisierungen, vor allem zu Finanzinstrumenten, Gab es ein bisschen was, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, es gibt einen zum Abschlussprüfer-Honorar, aber da gibt es auch, also zur Anhangsangabe quasi.
Da gibt es viel zu Insolvenz, was passiert, ja. wenn man auf Liquidationswerte und so weiter abstellen muss. Also da einfach mal durchgehen, gucken, auch was hat sich da geändert, was interessiert einen vielleicht auch, dann kann man sich das auch mal durchlesen.
Klar.
Die sind dankbar beim Lesen, das geht ganz gut. Ja,
ja, aber auch da.
Weniger ist mehr.
So ist es.
Genau, und da gibt es dann noch weitere BFA, IFA, KHFA, Bewertungshinweise und Advisory-Hinweise. Die kann man sich alle mal anschauen. Ich glaube, gerade beim Advisory-Hinweis, die sind auch dankbar zu lesen. Mhm. Die sind relativ neu. Ich glaube, da gibt es erst seit zwei Jahren oder so oder drei.
Nicht so lang. Ja.
Da geht es halt viel um so Technologie, wie führt man da etwas ein und so weiter.
Ja.
Okay.
Ja, aber ihr merkt, ich meine, da gehen wir jetzt auch wenig auf Einzelne ein. Erstens, wahrscheinlich kennen wir sie auch nicht, weil da guckt man halt rein, wenn es relevant ist. Und so sollte das auch mit dem Examen da halten, glaube ich.
Genau. Okay.
Gut.
Dann haben wir noch hilfestellende
Verlautbarung. Hilfestellende Verlautbarung. Da bin ich jetzt selbst gespannt. Ah, na okay, logisch, was da auftaucht. Aber ich muss mir gerade kurz überlegen. Aber die sind jetzt sogar wichtig. Fürs Examen wichtig, tatsächlich. Mhm. Ja, das ist jetzt nochmal ein wichtiger Block. Weil da geht es im Wesentlichen um Fragen- und Antwortenpapiere, die veröffentlicht werden zu den GOA, also insbesondere zu den ISA.de und zu den IDWPS und auch zu den IDWS. Und da sind sehr konkrete Fragen, die sich dann einfach mit der Zeit ergeben haben, zu einem ISA.de zusammengefasst und beantwortet. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sowas entweder in einer mündlichen oder auch mal in einer im schriftlichen Examen sehr konkret abgefragt wird, eine Frage, die dort aufgeführt ist, ist nicht so unwahrscheinlich. Also die sollte man sich wirklich mal angucken, einfach gerade zu den wirklichen Klassikern. Ja, da sollte man jetzt nicht, muss jetzt auch nicht jedes Frage- und Antwortenpapier und jede Frage kennen. Aber gerade wenn jetzt der ISA.de 600 Revised neu rausgekommen ist und da gibt es ein großes Frage- und Antwortenpapier. Ja, also für mich persönlich wäre es fahrlässig, wenn man denn nicht da mal reingeguckt hat in dieses Fragen- und Antwortenpapier.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, ich meine, so WP-Examensklausuren zu stellen macht jetzt ja auch nicht zwingend Spaß, ja. Da lässt man sich ja mal gern
inspirieren.
Inspirieren, genau, das ist das richtige Wort. Es ist natürlich jetzt böse gesagt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass gewisse Aufgaben auch auf Basis dieser Q&A entstehen. Ist logisch. Ja. Da steht wirklich unglaublich viel drin. Da kamen auch schon mal 1-zu-1-Fragen dran, auch schon mal zu den IDW Live Fragen kamen auch schon mal dran im WP-Examen. Die Q&A, das Schöne ist ja, daran kann man ja eigentlich sein Wissen abfragen, ob man den Standard richtig verstanden hat. Und es betrifft dann ja auch nur die wesentlichen Standards, diese Q&A.
Ja.
Vor allem den ISA 315, der ist wirklich wichtig. Wenn man den durchliest und selber mal die Antworten formuliert, kann man gucken, ob er den richtig gelernt hat. So habe ich damals geschaut, ob ich den ISA auch richtig oder den Prüfungsstandard auch richtig interpretiert habe. Ja, genau.
Definitiv.
Also das ist wirklich wichtig.
Und manchmal nicht wundern, wenn man da eine Frage liest und die Antwort noch nicht kennt. Das müssen nicht hochkomplexe Sachverhalte sein, die da abgefragt werden, sondern manchmal ist es einfach eine sehr simple Antwort.
Ja.
Aber die ist dann auch richtig, ja, das ist dann auch okay. Aber guter Hinweis fürs Lernen, glaube ich, sehr relevant, einfach sich mal die Fragen durchzulesen und zu gucken, ob man die beantworten kann.
Genau. Dann haben wir noch die IDW-Praxishinweise, die sind auch hilfreich. Da aber ein kleiner Tipp, die konkretisieren auch wieder logischerweise praktische Anwendungsfälle von einzelnen Sachverhalten, zum Beispiel Bewertung von KMUs.
Mhm.
Das lerne ich im Zuge der S1. Ja. Ja, also wenn ich mir den S1 anschaue und die ganzen Bewertungsstandards, dann nehme ich diese Praxishinweise hinzu. Deswegen ist es wichtig und wahrscheinlich kann man dafür sogar mal Claude nehmen, das wäre mal ganz spannend, sich mal die Verlinkungen anzeigen zu lassen. Also nur von der Bezeichnung her, man darf natürlich nicht diese Prüfungsstandards da reinwerfen. Ja, Copyright, Vorsicht.
Ja.
Aber dass man zumindest mal diese ganzen Bewertungsthemen oder diese Titel da reinwirft und sagt, bitte zeig mir doch mal die Verlinkung auf. Mhm. Und dann hat man schon eine relativ gute Übersicht, wann lerne ich was. Und es hilft auch beim Lernen, wenn man sich wirklich thematisch über einzelne Sachverhalte einfach oder auf die konzentriert an einem Tag und am nächsten Tag dann andere Themen macht.
Ja, vor allem ist es ja auch viel effizienter, wenn ich thematisch lerne, weil ich Doppelungen einfach vermeide, dadurch einfach Zusammenhänge verstehe.
Ja, und dann haben wir noch die Fachgutachten, über die sind wir ja vorhin kurz reingegangen.
Ja.
Ich würde sagen, die überspringen wir. Es gibt einen relevantes, das zur Stichprobeninventur.
Mhm.
Sonst habe ich nie ein anderes gelesen, ehrlicherweise, diesen uralt.
Also ich habe gerade mal aufgeploppt einfach die HFA-Fachgutachten und da stehen die Jahreszahlen dazu. Das erste ist aus dem Jahr 1969. Zur Behandlung der gesetzlichen Arbeitgeberbeiträge der Sozialversicherung. Und so geht es weiter. Also die sind steinalt teilweise, haben noch Relevanz teilweise, aber sind natürlich sehr spezifisch.
So ist es. Okay, Tobi.
Gut.
Mensch, 40 Minuten.
Ui.
Lange Folge.
Eine kurze Folge.
Wir sind einmal durch. Die Synapsen sind wieder abgekühlt oder jetzt glühen sie wieder. Davor waren sie abgekühlt, jetzt können sie wieder abkühlen. Genau, Wissen ist wieder aufgefrischt.
Ja. macht die Zusammenfassung Sinn? Ich kann doch mal kurz in zwei Sätzen sagen.
Aber genau, mach es einfach in zwei Minuten oder zwei Sätzen.
Zwei Sätzen.
Bleibt
geht
entspannt.
Geht mit Hirn ran, bleibt entspannt. Die Goa, also die ISA.de und die IDWPS sind natürlich das Allerwichtigste. Bei allem anderen überlegt euch, sind so Klassiker-Themen, dass da wirklich mal was drankommen kann. Oder wo hat sich wirklich was Neues getan in den letzten zwei Jahren? Guckt euch das an. Versucht in Zweifeln Überblick zu haben über die Themen und irgendwie so eine Grundstruktur zu wissen, Schlagworte zu wissen, die ihr dort nennen könnt und müsst. Aber ihr könnt niemals alles in allen Details können. Ja, und am Ende guckt euch die Fragen- und Antwortenpapiere an. Die sind wirklich, wirklich praktisch für die ISA.de und für die S.
Perfekt. Vielen Dank, Tobi. Es war mir eine Freude.
Dir. Und dann hoffentlich bis in zwei Wochen.
Lacht doch schon. Auf jeden Fall versprochen. Ja, bis dann.
Ciao.
Ciao.
Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss unbedingt nicht, den Podcast zu abonnieren und uns eine Bewertung zu hinterlassen. Das würde uns sehr helfen.
Hey, und wenn du Fragen zum Inhalt hast oder dir bestimmte Themen für zukünftige Folgen wünschst, dann schreib uns einfach eine Mail. Unsere Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dann.